Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 3. Neue Rechte und ihre politische Wirksamkeit. Von Maria Popov.
Hallo, mein Name ist Maria Popov und ich bin Journalistin und Moderatorin und widme mich heute dem Thema der neuen Rechten und ihrem parlamentarischen Arm. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Das Know-how in diesem Raum, das ist sehr, sehr groß und ich freue mich sehr, meine Gästinnen vorstellen zu können. Ann-Kathrin Müller sitzt hier bei mir, Journalistin. Sie ist seit 2013 im Politikressort des Spiegels und eine der versiertesten AfD-Expertinnen, kann man auf jeden Fall so sagen. Außerdem Herr Dr. Volker Weiß sitzt hier, Historiker mit Fokus auf rechten Bewegungen in Deutschland und zum Beispiel Autor des Buches Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Ich möchte erstmal mit der Basic-Frage beginnen, nämlich, was ist die neue Rechte und warum hört man Menschen manchmal sagen, die sogenannte neue Rechte? Was bedeutet das, Herr Weiß?
Die neue Rechte versucht sich durch diese Bezeichnung von der Klischeevorstellung von Rechten oder von extremen Rechten abzugrenzen. Also ganz einfach, man hat ja häufig, wenn man von Rechtsradikalen hört, die klassische Glatze, am besten mit Baseballschläger und Springerstiefeln vor Augen. Mhm. Und um diese Personen geht es eben nicht, sondern es geht um Leute, die in der Regel durchaus gebildet sind, also häufig ein Universitätsstudium auch hinter sich haben.
Akademische Sprache benutzen.
Genau, also Texte schreiben können, weitaus mehr als nur Ausländer rausgrunzen, sondern durchaus ja, sich auch theoretisch versiert geben. Das heißt, sie haben Bücher gelesen, sie schreiben selber Bücher, Zeitschriften und so weiter. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist immer bei ihnen der Gedanke der Ungleichheit. Und das wird dann aber etwas vornehmer formuliert. Also man spricht jetzt nicht mehr wie früher davon, dass Menschen anderer Hautfarbe jetzt vielleicht schlechter sind, aber man möchte sie eben ungleich haben, also ungleich behandeln und irgendwie nicht dazugehören lassen. Das ist der Punkt. Also aus der realen Unterschiedlichkeit, alle Menschen sind ja unterschiedlich, wird geschlossen, dass sie deswegen unterschiedlich viel wert sind und deswegen auch getrennt bleiben sollten. Und das betrifft dann natürlich Wanderungsbewegungen, Nichtdeutsche, Deutsche, diese ganzen Sprachregelungen, wurde viel über Remigration jetzt geredet. Das drückt mal alles vornehmer aus als früher, wo dann der Neonazi einfach nur Ausländer rausgeschrien hat.
Können Sie noch über weitere ideologische Vorstellungen oder so Grundgedanken was sagen der neuen Rechten?
Ganz wesentlicher Grundgedanke ist die Selbsteinschätzung als eine Elite. Also man glaubt, dass man selber berufen sei zur Führung der Nation und dass auch tatsächlich ein Land von oben herabgeführt werden müsste. Also wir sprechen da von einem autoritären Führungsmodell letztendlich. Und grundlegend, wenn wir in die historischen Vorbilder schauen, es gibt eine lange, lange Vorgeschichte, über 100 Jahre letztendlich, geht es immer darum, die Demokratie, wenn nicht abzuschaffen, dann doch einzuschränken. Ganz konkret, es gibt Vorschläge, Vorstellungen, dass nur Leute wählen dürfen, die möglichst viel Steuern bezahlen und dass Leute, die jetzt beispielsweise arbeitslos sind oder anderweitig Hilfen bekommen, dass die auch nicht kein Wahlrecht haben dürfen. Mhm. Solche Vorstellungen gibt es ganz deutlich und konkret.
Und damit auch nicht nur migrantische Communities betroffen sind, sondern weitere Gruppen, ja.
Natürlich, also es gibt eigentlich keine Angebote für sogenannte Sozialschwache, also für Ärmere. Da geht man davon aus, dass die aufgrund ihrer Ungleichheit eben so sind und irgendwie auch selber schuld sind. Und die Hilfsangebote sollen, die vorhanden sind, die sollen zurückgeschraubt werden.
Ann-Kathrin, kannst du einmal beschreiben, welche politischen Ziele die neue Rechte befolgt, aber auch welchen parlamentarischen Arm sie nutzt, um diese möglichen Strategien umzusetzen?
Sie arbeitet daran, das Volk möglichst einheitlich zu machen und nutzt dafür eben eine Partei, die von denen wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, nämlich die AfD. Die ist ihr engster Ansprechpartner und sie ist auch ganz eng mit ihr vernetzt. Und man merkt auch richtig, dass die Ideen, die gerade Herr Weiß schon genannt hat, dann eben über die AfD teilweise nochmal übersetzt werden in einer weniger akademischen Sprache, um sie dann eben zugänglicher zu machen für andere Kreise, um sie auf Social Media irgendwie besser posten zu können sozusagen und sie eben auch in die Parlamente tragen. Also, dass man im Bundestag, im Landtag oder auch in kommunalen Parlamenten Kreisrat oder wo auch immer, dann eben diese Ideen weiterträgt und darüber spricht.
Und kannst du mal Beispiele nennen, anhand von denen man sieht, wie nah die sich manchmal sind?
Also es gibt inzwischen tatsächlich viele, die früher nur in diesen neurechten Kreisen vielleicht ja Bücher geschrieben hätten oder irgendwie sonst wie Vorträge gehalten hätten, die inzwischen für die AfD richtig arbeiten, die eben in Bundestagsbüros arbeiten, bei einzelnen Abgeordneten oder für Landtagsfraktionen arbeiten, wo man dann eben sehen kann, dass man sich von denen nicht mehr fernhält, sondern dass man die eingemeindet oder man lädt sie selber in die Podcasts ein. Es gibt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern einen AfD-Abgeordneter, der einen identitären Martin Sellner zu sich eingeladen hat. Da muss man vielleicht noch einmal dazu sagen, dass die identitäre Bewegung eben auch zu dieser neuen Rechten gezählt wird und sie eben quasi der aktionistische Arm ist, in Anführungszeichen. Also, dass sie eben diejenigen sind, die auf der Straße irgendwelche Aktionen gemacht haben, irgendwelche Banner in ganz kleinen Gruppen. Sie war nie wirklich richtig erfolgreich, sie war nie groß, aber sie hat es eben geschafft, durch einzelne Aktionen irgendwie in Anführungszeichen hübsche Fotos zu machen und irgendwie größer zu wirken, als sie ist und dadurch eben etwas bekannter zu werden.
Und Herr Weiß, beschreiben Sie mal bitte, inwiefern sich das verändert hat. Das war nicht schon immer so, richtig, dass die neue Rechte ja auch einen parlamentarischen Arm gar nicht abgelehnt hat. Wie hat sich das verändert?
Da müssen wir ein wenig in die Geschichte gucken. Also wir haben ja die Grundsituation, dass 1945 mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und der Auflösung des Deutschen Reiches erstmal eine extreme Rechte einen sehr schlechten Start hat, weil sie eben verbunden war mit, ja, die waren schuld am Krieg, die haben den Massenmord an den Juden gemacht, die haben Deutschland auch in den Abgrund geführt und so weiter. Also das hat eine ganze Weile gedauert, bis sich extrem rechte Gruppierungen wieder so weit organisieren konnten, dass sie ja parteiförmig auftreten konnten. Es gab dann einen Höhepunkt Ende der 60er Jahre, als die NPD, die es ja heute unter dem Namen der Heimat auch noch gibt, fast in den Bundestag gekommen wäre, aber eben nur fast. Sie hat es in einige Landtage geschafft und da war sichtbar, dass es noch sehr viele Leute in Deutschland gibt, die irgendwie der Hitlerzeit auch noch hinterher trauern und auch Jüngere, die eben dann ja wie Neonazis letztendlich waren. So, und das ist dann aber gescheitert und man kam eben doch nicht in den Bundestag. Und daraufhin ist diese Rechte, die sich dort gesammelt hatte und während der 60er Jahre auch wirklich sehr stark war, wieder zerfallen in viele kleine Grüppchen. Und eine Strömung war eben, das waren die Leute, die eher studiert hatten, die eben gesagt haben, gut, wir müssen erst mal klären, was wir eigentlich wollen. Wir müssen erst mal Theorien entwickeln. Und die haben Zeitschriften gegründet, haben sich in kleinen Leseclubs getroffen, haben miteinander gesprochen. Die wollten eben nicht mehr auf der Straße schreien und demonstrieren, sich nicht mit Gegnern prügeln oder ähnliche Sachen. Die haben gesagt, nein, wir glauben ja daran, dass die Besten das Land führen sollen und die Besten müssen also stramme nationale Männer sein. Und jetzt müssen wir erstmal uns selber ausbilden. So, und daraus ist gewissermaßen eine Strömung entstanden, die eben nicht so sichtbar war wie irgendwelche krakeelnden Hooligans, die aber auch sehr radikale Gedanken entwickelt hat, die sich vor allem darum drehten, ja, dass die Deutschen eben alle aus einer Abstammung kommen sollten und sich gegen das Ausland abdichten sollten und dass man hier eben doch wieder eine Gesellschaft aufbaut, die im Wesentlichen auf Ungleichheit beruht. So, das sind so die Schritte dieser Strömung und die wurde aber nie wirklich bekannt, weil sie auch nie bekannt werden wollte. Man hat gerne im Hintergrund gearbeitet und hat ja wichtigen Leuten die eigenen Zeitschriften geschickt oder hat versucht, auf Leute, die Entscheidungen treffen, einzuwirken, hat eher als Sekretär gearbeitet als Politiker. Das ist der Unterschied. Und das hat sich dann in den letzten Jahren tatsächlich geändert, dass mit der Gründung der AfD plötzlich eine Gruppe da war, eine Partei da war, die anders als Rechtsparteien davor dann langfristig erfolgreich wurde. Früher gab es die Republikaner, die NPD hatte ich ja schon genannt, es gab die Schildpartei in Hamburg, solche Gruppen gab es immer, aber die haben sich nie lange gehalten. Die AfD, Ja, die ist jetzt doch schon recht lange da und an die hat sich diese neue Rechte dann hervorragend anklinken können und dafür gesorgt, dass ihre Gedanken in dieser Partei sich immer mehr verbreiten und in Politik umgearbeitet werden können.
Inwiefern hat sich das Bild in der Gesellschaft der neuen Rechten verändert? Wie haben Menschen angefangen, ernst zu nehmen, was diese Strategien sind und dass sie funktionieren?
Die neue Rechte hat das Glück, dass sozusagen die AfD ihr dann auch so viel Raum gibt, dass sie eben deren Ideen sozusagen übersetzt und eben in kleine Anfragen zum Beispiel packt oder in sonstige parlamentarische Reden. Also plötzlich steht halt jemand am Bundestagspult, der halt quasi so redet wie jemand, der eigentlich in seiner kleinen Denkfabrik sitzt und aus seinem Wirkraum, also aus dem Feld, in dem er sonst arbeitet und dem Publikum, was er sonst hat, eigentlich nicht rauskommt. Und was dann der AfD und auch der neuen Rechten zuletzt sehr geholfen hat, ist, dass ihre Strategien der Diskursverschiebung geklappt haben. Also wenn man sich eben überlegt, ist schon immer ihr Ansatz, dass sie eben sagen, wir müssen über Metapolitik, nennen sie das auch nochmal so ein Wort, also über eine Diskursverschiebung schaffen, indem wir auf allen Kanälen und eben nicht nur über die Politik, sondern auch über kulturelle Dinge und anderes, versuchen die Leute zu beeinflussen, ihnen andere Ideen zu geben und ihnen die ganze Zeit dabei sagen, dass wir gar nicht so radikal sind, wie wir sind, obwohl sie es sind. Und das versucht man eben auf ganz vielen verschiedenen Schienen. Man kann zum Beispiel sehen, dass die neue Rechte, wenn man jetzt sagt, jemand ist sozusagen jung und dann vielleicht auch noch ein bisschen beeinflussbarer, als wenn man ein bisschen älter ist und man kommt eben in Kontakt mit dieser Szene, dann hat man da eben ein komplettes Angebot. Also es gibt inzwischen Videogames, es gibt Comics, es gibt Bücher, es gibt Bücherabende, es gibt Kegelabende, es gibt zusammen Kampfsport machen. Also man kann sozusagen sein komplettes Leben in dieser Welt quasi bestreiten. Man kann inzwischen als junger Mensch, wenn man sich dann zur AfD bekennt, da auch irgendwie Jobs finden. Man kann also sich komplett da reinbegeben und das funktioniert sozusagen schon mal in dieser Erweiterung der neuen Rechten über den parlamentarischen Raum. Und was man dann jetzt leider noch hat, die letzten, ich würde sagen so anderthalb Jahre, ist eben, dass generell die AfD erfolgreicher geworden ist, ist, dass sie sich etwas normalisieren konnte. Weil bestimmte Teile ihrer Ideen und auch ein bisschen eine populistischere Sprache sich eben in andere Parteien übertragen hat. Weil wir eben zum x-ten Mal ewig lang und auch sehr hart über Migration zum Beispiel gesprochen haben, weil manche Parteien, manche Politiker von manchen Parteien, eher CDU, FDP, aber teilweise auch in anderen, eben bestimmte Dinge übernommen haben, die eigentlich eher AfD-Themen sind. Also wenn es zum Beispiel dann ständig ums Gender-Gaga geht oder eben um so andere Kulturkämpfe quasi, dann hat es die AfD geschafft, weniger radikal zu wirken, weil ja quasi auch jemand von der CDU plötzlich spricht. Und das sind Normalisierungseffekte, die sich dann eben nachträglich bei der AfD dann auch zeigen, weil man eben sagen kann, Moment mal, wir sind das Original. Da braucht er ja nicht zur CDU rennen. Also diesen Effekt konnte man in den letzten Monaten auch sehen.
Und der Trick, der im Prinzip bei dieser Diskursverschiebung dann angewandt wird, der funktioniert auch international. Also das kennt man von Donald Trump beispielsweise. Ja. Da werden Dinge gesagt, die ja doch sehr, sehr heftig sind, sehr schlimm sind, die Leute auch angreifen und beleidigen. Dann heißt es, oh, das war nicht so gemeint, aber das Wort steht im Raum. Ja, es ist gesagt worden. Und das macht.
Können Sie mal ein Beispiel für diese Umdeutung nennen?
Naja gut, also wir hatten jetzt mehrfach den Begriff der Remigration. Das wäre eigentlich eine Forderung, über die man früher nicht so locker geplaudert hätte, dass plötzlich Hunderttausende von Menschen, die in Deutschland leben, hier rausfliegen sollen. Es gibt beispielsweise, wenn es um die Aufarbeitung der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg geht, das ist ja ein sehr langer Prozess gewesen, dass die Deutschen eigentlich auch nach dem Krieg jahrelang gebraucht haben, überhaupt zu verstehen, was sie angerichtet haben, ja, mit der Shoah, mit der Vernichtung des eigentlich gesamten europäischen Judentums, einer jahrhundertealten Kultur, mit dem Überfall auf die Nachbarländer. Das hat viele, viele Jahre gedauert, bis das offen angesprochen wurde, eigentlich erst ab den 60ern. Und da wurden Dinge erreicht und das wird jetzt heute massiv angegriffen und sich einfach drüber lustig gemacht. Ja, ihr wollt ja, ihr macht da ja eine Art Religion daraus. Dabei wäre es eigentlich sehr sinnvoll, wenn alle Nationen, alle Menschen mal gucken, was haben wir eigentlich in unserer Geschichte verbrochen und wie können wir daraus lernen und wie können wir die Wunden auch wieder heilen, wenn das überhaupt möglich ist. Ne? Aber statt eben diesen sinnvollen Weg zu gehen, hat man dann angefangen, darüber zu spotten. Ja, und ihr mit eurer Schuldreligion. Dieses Wort, solche Begriffe, die tauchen dann plötzlich auf. Dann wird nochmal gesagt, ja, das war ja nicht so gemeint, aber dann werden sie von anderen aufgegriffen und verbreiten sich immer mehr. Und dann bleibt eben das hässliche Wort letztendlich und damit verbreitet sich auch der damit gedachte Inhalt immer weiter. Das ist eine bestimmte Sprechtechnik, eine provozierende Technik letztendlich und die haben manche Leute, also in anderen Bereichen dann beispielsweise Donald Trump, der ja zu den Leuten gehört, die alles, was ihm nicht gefallen hat, alle seine Gegner zum Beispiel dann zu Kommunisten, zu Linksradikalen erklärt hat, ja, was teilweise eigentlich lächerlich war, aber es hat funktioniert. Ja, und das ist diese Technik eben der Verschiebung und die beherrscht man mittlerweile. Es funktioniert sehr ähnlich wie in der Werbung. Ja, da muss ich ja auch nur einen flotten Spruch bringen und der bleibt im Kopf hängen und dann wissen alle, hier, ich muss zu diesem Burger-Restaurant gehen oder ähnliches.
Und dann bleibt auch die richtige Stellung eben nicht so sehr in den Köpfen, genau. Und solche Effekte haben wir auch oft, wenn Videos auch bei TikTok viral gehen, wenn Schlagzeilen viral gehen oder auch erstmal Worte überhaupt nicht normalisiert sind, sondern in breiten Teilen der Gesellschaft erstmal ankommen und auch Ängste machen. Dazu habe ich eine Zuhörerin gesprochen, die von Rassismus betroffen ist. Sie erzählt mir von ihren Ängsten als Mutter. Sie ist schwarz und der Vater ihres 2-jährigen Kindes ist weiß. Und sie beschreibt ihr Gefühl dieses Jahr so.
Ich bin Mutter eines 2-jährigen Kindes, was ich zusammen mit einem weißen Elternteil begleite und muss sagen, dass ich als von Rassismus betroffene Person aktuell große Sorgen habe, was unser Leben in Deutschland betrifft und auch schon im Privaten darüber nachgedacht habe, ob es Lösungen gibt, die damit zusammenhängen können, vielleicht nicht mehr in Deutschland zu leben, aber bin da eher auf der Reise, auf der Suche. Aktuell habe ich in vor allem 2 Kontexten akute Sorge. Und die erste Sorge wäre ein rassistischer Übergriff im Beisein meines Kindes. Und das andere wäre ein struktureller Kontext, in dem ich merke, dass ich mir vorstellen kann, dass gewisse Institutionen, die ich gemeinsam mit meinem Kind aufsuche, einfach in einer Art und Weise verändert werden, sich verändern, dass sie für nicht weiße Menschen unsicherer werden. Das heißt, im Kontext Schule, im Kontext vielleicht auch im Kontext Medizin, ÄrztInnen, aber auch im Kontext Behörden etc.
Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn wir nicht nur in dem Beispiel hören, dass diese Strategien wirken und dass Menschen selber sich eben schon ausmalen, wohin sie fast im Exil eben leben könnten? Was denken Sie so?
Also wir können auch an Statistiken sehen, dass tatsächlich der Anteil rechtsextremer Gewalttaten gestiegen ist. Er war zuletzt 2015, 2016, als es sehr viel um die Flüchtlingskrise ging, sehr hoch und sie gehen auch aktuell wieder hoch. Und natürlich ist es so, dass aus Worten Taten werden können und dass es etwas mit einer Gesellschaft macht, wenn ständig rassistische Bilder verbreitet werden. Und das werden sie nun mal von der AfD und auch von der Neuen Rechten. Und wenn man dann wochenlang auch über diesen rechtsextremen Kampfbegriff von Remigration spricht, verwundert mich das überhaupt nicht, dass das Menschen Sorgen bereitet, die eben sich dann angesprochen fühlen als diejenigen, die eventuell remigriert werden sollten, wenn man dieses Wort jetzt mal benutzt. Und das ist natürlich die Verantwortung, die so eine Partei wie die AfD hat, die sie aber A, negiert, dass sie damit überhaupt was zu tun hat. Also sie behauptet einfach, das hat nichts mit ihnen zu tun und im Zweifel ist es genau das, was sie wollen, weil das ist ja eben Teil, wenn man genauer guckt, was ist mit diesem Begriff eigentlich gemeint. Ja, da geht es eben nicht nur um die Menschen mit Migrationshintergrund, die keine Duldungsstatus haben, sondern da geht es eben auch um die, die schon eingebürgert sind, die aber ihrer Meinung nach irgendetwas falsch gemacht haben oder falsch eingebürgert wurden oder, die eben sich nicht gut genug anpassen aus Augen der AfD. Und da sind wir eben an dem Punkt, wenn man dann sich fragt, was ist mit nach den Landtagswahlen, kommt AfD eine AfD-Regierungsbeteiligung oder schaffen die es tatsächlich irgendwann, die absolute Mehrheit zu erreichen, wenn keiner mit ihnen koaliert, da ist es natürlich so, dass sich Menschen mit Migration Migrationshintergrund Sorgen machen müssen und ehrlicherweise aber auch alle anderen, denn auch alle anderen wären davon betroffen. Mhm. Wir alle sind davon betroffen, wenn sich diese Gesellschaft so verändert, wenn eben rassistische Merkmale wieder zum Kernbestand von Politik werden. Auch die sonstige Politik der AfD hat natürlich Auswirkungen auf alle. Aber es ist natürlich gerade für Menschen mit Migrationshintergrund gerade sicherlich sehr ein sehr mulmiges Gefühl da, wo wir da die ganze Zeit drüber sprechen.
Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel für diese genannte Diskursverschiebung. Das ist der Trick mit der Identität. Identität ist ja, das haben wir alle. Das wollen wir alle, das entwickelt man. Der Punkt ist nur im Laufe eines Lebens, ich bin jetzt leider auch nicht mehr ganz jung, aber im Laufe eines Lebens verändert sich Identität. Identität ist nichts Starres. Ja, man lernt Dinge dazu, man legt Gewohnheiten ab, man hat neue und so weiter. Der Identitätsbegriff, der von einer Gruppe wie den Identitären allerdings hochgehalten wird, ist ein anderer. Der ist nicht an einer Entwicklung der Persönlichkeit orientiert, sondern an einer Ewigkeit, die gewissermaßen in der biologischen, körperlichen Substanz liegt. Ja, also man hätte das früher anders ausgedrückt, hätte man einfach gesagt, im Blut. Hm. Ja, in der alten rassistischen Sprache, die aber von den neuen Rechten eben vermieden wird, so klug ist man, dann sagt man eben, ja, die Identität, die vermittelt sich eben, man ist eben Teil einer und dann kommen dann doch wieder alte Begriffe, Schicksalsgemeinschaft wird dann genannt. Oder ein Volk mit einer ethnokulturellen Identität, das heißt, dass ein Volk mit einer bestimmten körperlichen Substanz auch zwangsläufig eine bestimmte Kultur hervorbringt. Das sind alles steinalte Gedanken, die wir aus dem alten Rassismus kennen, die jetzt einfach nur neu formuliert werden und dann mit einem eigentlich alltäglichen Begriff, nämlich der Identität, verknüpft werden und dann so wunderbar verkauft werden letztendlich, weil man nicht reflektiert, dass Identität eben ein Prozess darstellt und nicht ein fester Zustand, der irgendwie aus Blut und Boden und Erbe und 1000 Jahre Volksgeschichte und Ähnlichem kommt.
Ich möchte gerne weiter über diese Angst sprechen, die in weiten Teilen der Gesellschaft eben wirklich angekommen ist. Im Film von Poliana Baumgarten für Zeit Online erzählt ein 9-Jähriger, der von Rassismus betroffen ist, wie er sich gefühlt hat, als im Januar 2024 durch Veröffentlichung der Korrektivrecherche die Pläne der sogenannten Remigration in aller Munde waren. Und er erinnert sich, wie er damit das erste Mal konfrontiert wurde.
Von den Plänen der AfD habe ich erfahren, als mein Klassenkamerad mir mitgeteilt hat, es kann sein, dass du bald nicht mehr auf diese Schule gehst. Und ich habe es erst nicht ganz verstanden, aber dann habe ich es auch noch in der Zeitung gelesen.
Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass es, ich finde, sehr simpel ist, diese Ängste zu schüren und auch einem 9-Jährigen das Gefühl zu geben, es wäre jetzt Anlass, seine Koffer zu packen. Was sagt das über uns alle?
Es zeigt, dass die Strategien der neuen Rechten tatsächlich insoweit aufgegangen sind. Also, dass sie da mehr Erfolg hatten, als ich vielleicht auch noch vor 2-3 Jahren gedacht hätte, weil sich die AfD auch so entwickelt hat, dass deren Gedankengut sozusagen sich mehr bei ihr noch gezeigt hat. Und es zeigt auch, dass der Rest der Gesellschaft nicht so richtig verstanden hat, wie man dieser Gefahr für die Demokratie und aber auch für den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde quasi hat und dass diese Gesellschaft nur funktionieren kann, dass 9-Jährige keine Angst haben müssen, wenn man eben sich solidarisch zeigt und dass das eben leider in den letzten Jahren durch all die Krisen auch, die wahrscheinlich ganz natürlicherweise, aber ja auch einen gewissen Egoismus hervorgerufen haben, eine gewisse Überforderung, ganz viel Verunsicherung, aus der sich dann eben auch sozusagen, also kann man auch an Studien sehen, dass irgendwie Verunsicherung ein Faktor ist, wodurch Leute sich zu extremen Kräften hingezogen fühlen oder dann eben auf Antworten dort hoffen. Aber dass es da tatsächlich Nachholbedarf gibt und dass wir als deutsche Gesellschaft da eben nicht so gut sind, wie vielleicht viele irgendwie noch gedacht hätten vor nicht allzu langer Zeit und dass es eben jetzt darum geht, auch nochmal vielleicht anders über Probleme und Krisen zu sprechen, damit es eben nicht sein kann, dass ein 9-jähriger Junge mit Migrationshintergrund wirklich Sorge haben muss, hier bald nicht mehr auf die Schule gehen zu können.
Wobei ich denke, die Bedrohung ist ja eine globale letztendlich. Also das ist ja kein allein deutsches Phänomen. Auch in den USA wird genauso über Einwanderung diskutiert. Rassismus ist ein sehr altes Phänomen. Die amerikanische Gesellschaft baut darauf eigentlich auf seit ihrer Gründung, mit einer anderen Geschichte im Hintergrund, natürlich der Sklavereigeschichte. Andere europäische Länder haben diese Probleme auch, aber nicht nur in Europa. Also das ist auch keine Frage von weißen oder asiatischen oder afrikanischen Gesellschaften. Es kommt leider in allen Gesellschaften vor, und ich habe den Eindruck, dass es sich verschärft. Es ist wahrscheinlich auch eine Reaktion auf die in den letzten Jahrzehnten immer schneller werdende Globalisierung. Die Welt ist einfach kleiner geworden, und ja, das hat Leuten in dem Moment, als es ihnen dann eben auch nicht mehr so gut ging, durch äußere Krisen, Kriege, Klimawandel, Armut und so weiter, dann auch einfach Angst gemacht. Und dann ist das Nächste, auch wenn es das Dümmste ist, aber das Nächste ist eben die Abwehr dessen, was irgendwie anders aussieht, fremd scheint und so weiter. Und das ist genau der Prozess, der hier greift. Da wird dann eben ein Angebot gemacht, eine Identität, die mich berechtigt und dich nicht berechtigt. Hm. So, und das ja, landet dann in genau solchen politischen Strömungen. Ist aber leider weltweit verbreitet.
Ann-Kathrin, wie nutzen denn manche Teile der AfD solche Themen und Probleme wie Armut, fehlender Wohnraum und auch aktuelle Krisen für sich?
Ja, das Interessante ist, dass die AfD jetzt gar nicht so die tollen Konzepte hat, um jetzt irgendwie Wohnungsnot irgendwie zu lösen, um irgendwie Leuten, die ein schlechtes Gehalt bekommen, irgendwie da mehr zu, sie stellt sich zum Beispiel gegen eine Erhöhung des Mindestlohns und all solche Dinge. Das heißt, die AfD ist mitnichten die Partei des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, auch wenn ich dieses Bild generell schon schräg finde. Sie ist eine dann doch in vielen Programmpunkten auf dem Papier eine streng neoliberale Partei, was die Wirtschaftspolitik und die Sozialpolitik angeht, mit einzelnen Einsprengseln, die dann wieder nicht dazu zusammenpassen. Aber am Ende hat sie es tatsächlich geschafft, an verschiedenen Stellen Erzählungen zu setzen, die sich sehr weit durchgesetzt haben. Also zum Beispiel, dass wahrscheinlich alle hier am Tisch in deren Augen linksgrün versifft sind, dass Medien irgendwie eine Agenda haben, die eben nicht die Wahrheit ist, sondern irgendwie die Regierung zu verteidigen oder ähnliches. Wenn man das über Jahre erzählt, dann und das in eben die sie nicht grundsätzlich ablehnen, das so einsickert, dann ist natürlich, wenn es dann jetzt an so einen Punkt kommt, dass man tatsächlich mal über die Programmpunkte der AfD spricht oder über die Widersprüche, dann ist man ja ganz schnell dabei, naja, aber das erzählen ja nur diese linksgrün versifften Medien, um dieses Bild nochmal zu benutzen. Und da haben sie relativ erfolgreich auch in anderen europäischen Ländern oder auch in den USA diese Punkte immer wieder gesetzt, um eben jetzt jegliche Kritik sozusagen ausklammern zu können.
Und ist das auch eine Strategie, die sich bei den neuen Rechten genauso wiederfindet, oder wie finden die neue Anhänger und neue Communities für sich?
Die haben es tatsächlich über dieses Aktionistische dann ein Stück weit versucht, also auch über jüngere Leute, über sowas wie die identitäre Bewegung, haben das zeitweise ein bisschen geschafft, dann ehrlicherweise nicht mehr so gut, und jetzt sind sie plötzlich wieder in aller Munde, was ihnen auch gefällt, so wie sie das sagen, natürlich nicht in dem, was man dann daraus ableiten kann, aber jede Form von Öffentlichkeit ist ihnen erstmal recht, und so haben sie es dann eben geschafft, quasi Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also es gibt auch Querfinanzierung zum Beispiel. Ja, also es gibt AfD-Abgeordnete, die haben dann eine Fördermitgliedschaft bei einzelnen Projekten aus der Neuen Rechten, oder die dann ihre Inhalte immer wieder weiter verbreiten oder die Spenden dorthin leiten. Das heißt, auch so schafft es die Neue Rechte quasi bekannter zu werden, weil eben AfD-Leute mit Steuergeldern eben das dann größer machen.
Ich denke, es gibt auch noch einen Punkt, den die AfD und auch Gruppen wie die Identitären wirklich sehr gut beherrschen, und das ist die Selbstdarstellung als Opfer. Ja, das kennt man ja aus dem Klassenzimmer. Es gibt immer Leute, die können nur austeilen, aber nie einstecken. Und das ist das Reaktionsschema. Wenn es Kritik gibt, wenn ihnen Leute entgegentreten und sagen, nee, das stimmt nicht, was ihr hier behauptet, dann wird gleich geschrien, ihr wollt uns zensieren, ihr übt Gewalt aus und so weiter. Was wirklich hochinteressant ist, weil diese ganze Debatte zeigt vor allem, dass sie keine Gegenrede vertragen und dass eben das, was ja die Grundlage von Entscheidungsfindungen, nämlich eine Diskussion, ein Gespräch zwischen verschiedenen Positionen, von ihnen selber gar nicht gewollt wird. Es ist immer dieses, wer gegen mich redet, der will mich unterdrücken und deswegen bin ich das Opfer. Und damit waren sie leider sehr erfolgreich.
Mhm. Zuletzt würde ich gerne noch hören, wie die aktuellen Entwicklungen der neuen Rechten sind, auch im internationalen Raum. Was sind gerade so neueste Beobachtungen? Ne? Wir haben jetzt gestartet mit, okay, warum überhaupt neue Rechte und woher kommt das im Bezug von 90er Jahre bis jetzt? Was passiert jetzt gerade?
Also ich würde sagen, was klassisch auch in der Wissenschaft als neue Rechte benannt wurde, verschwindet eigentlich. Und es gibt wieder ein Eintauchen in eine große Hauptströmung einer extremen Rechten. Die kann, je nach, das ist von Land zu Land auch unterschiedlich, wie sie dann konkret aussieht, kann mehr oder weniger populistisch sein. Sie kann auch tatsächlich sich radikalisieren. Wenn wir nach Russland schauen, ja, wo ein Staat einen Krieg führt und sich immer mehr militarisiert, auch nach innen, die Leute, auch die Kinder uniformiert dann gesammelt werden und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich ausrichtet. Eine andere, ein großer Sprung, gehen wir nach Argentinien, da gibt es jetzt einen Präsidenten, der eigentlich den Staat abschaffen will und alles über den Markt regeln will. Also nach dem Motto, wenn du etwas haben willst, musst du dafür bezahlen. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen, aber sie alle sind sich letztendlich einig darin, die Vielfalt abzuschaffen, vor allem den Ärmen weniger zu helfen oder gar nicht zu helfen und ja, autoritär, also von oben herab, den Leuten dann doch mehr vorzuschreiben und sie eben auf das festzunageln, was sie angeblich sind, nämlich stofflich entweder deutsch oder türkisch oder chinesisch oder was auch immer und dass da auch dass es daraus keinen Ausweg gibt, was ja völliger Unfug ist, weil jeder Mensch entwickelt sich auch aus einer Identität in eine andere hinein. Das ist völlig normal. Aber das verkauft man den Leuten eben, dass man mit einem Schicksal einer Identität geboren ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Das ist ein internationaler Trend und ja, da werden wir sehen, wie wir dem entgegentreten.
Also wenn von dem Verschwinden die Rede ist, ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass die AfD so stark geworden ist und so vielen aus der neuen Rechten eben auch Jobs verschafft hat oder eben ihre Ideen irgendwie sonst wie parlamentsfähig gemacht hat, sie sich quasi ehrlicher machen kann im Sinne von, sie muss sich jetzt gar nicht mehr so verstecken hinter diesen Begriffen, sondern man zeigt zum Beispiel jetzt offen, man interviewt dann plötzlich den Vorsitzenden der NPD, die sich heute die Heimat nennt. Man verschmilzt also mehr mit den originär rechtsextremen Strukturen, zu denen man sowieso schon gehört, aber wie gesagt, so ein bisschen fancy mit den Begriffen. Das wird man sicherlich beibehalten, weil die sich da so eingebrannt haben, dass man die nutzt. Aber man zeigt eben offener, mit wem man so in einem Netzwerk steckt und muss sich quasi nicht mehr ja so ein bisschen verstecken, so ein bisschen verharmlosen. Das ist dann jetzt einfach demnächst Geschichte.
Das war Folge 3. Neue Rechte und ihre politische Wirksamkeit von Maria Popov. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.